der FC Karl-Marx-Stadt, so hieß der CFC zu DDR-Zeiten, gewinnt 1967 seine erste und bis heute einzige Fußballmeisterschaft.
Ich denke, der Karl-Marx-Stadt Fußball war weit am Ende.
Der Mannschaftssport lebt ja von unterschiedlichen Charakteren, sowohl sportlich als auch psychisch. Und das, glaube ich, hat bei uns in der erfolgreichen Zeit sehr gut funktioniert. Alles Typen, die irgendwie auf ihre Art zur Qualität beitragen.
Der FCK, erst wenige Monate zuvor als reiner Fußballclub gegründet, war im Frühjahr Tabellensiebenter geworden. Trainer Horst Scherbaum stand bei den Fans bis zuletzt in der Kritik, darf aber bleiben. Als Titelfavoriten gelten jedoch andere. Und der FCK? Spielt mit Hambeck und Lienemann vorn mit und übernimmt im Oktober nach einem 2:0-Erfolg bei Lok erstmals die Tabellenführung. Wenige haben den FCK auf dem Zettel. Dabei ist das Kollektiv von Trainer Scherbaum nach 13 Runden noch immer ungeschlagen und hat sich die Herbstmeisterschaft gesichert. Zusätzliche Motivation gibt das von Clubchef Thomsen eingeführte Prämiensystem.
Das war der Selbstläufer, denke ich, ja. Weil es lief alles, ne? Wir hatten kaum Verletzte. Allerdings hat eine ganz überragende Saison gespielt und da lief das dann.
Das Dr. Kurt-Fischer-Stadion platzt aus allen Nähten. Gegen Lok Leipzig muss ins Sportforum umgezogen werden. 45.000 erleben hier die Vorentscheidung in der Meisterschaft. Zwei Spieltage vor Schluss macht Manfred Lienemann mit seinem Tor in Rostock alles klar. Am nächsten Morgen wird die Mannschaft am Hauptbahnhof in Karl-Marx-Stadt von 5.000 Fans gefeiert.
Der Bahnhofsvorplatz war voll Menschen.
Herzlich willkommen und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und wir senden heute aus dem Stadion am Steg und nehmen sowohl den Traditionsverein aus Gera, aber auch den FC Karl-Marx-Stadt in den Brennpunkt. Joachim Posselt hat ohne Frage das Zeug zum Nationalspieler und gewinnt 1967 mit dem FC Karl-Marx-Stadt den Titel des DDR-Oberligameisters. Doch wenige Tage nach dem vermeintlichen Karrierehöhepunkt, einem Europapokalspiel gegen den RSC Anderlecht, lösen sich die Träume einer erfolgreichen Oberliga-Karriere in Luft auf. Als der nunmehr 80-Jährige 1977 erneut an die Oberligatür anklopft, versagt ihm die Partei erneut das Spiel in der obersten Liga des DDR-Fußballs. Über eine besondere Karriere und den Einfluss des Staates auf den Fußball spreche ich heute mit Joachim Posselt. Herzlich willkommen und nachträglich herzlichen Glückwunsch zum 80. Geburtstag.
Dankeschön.
Wie hast du denn den 80. Geburtstag verbracht? Ich vermute ganz ohne Fußball.
Das stimmt. Also Fußball ist nicht mehr vorrangig, schon lange nicht mehr. Aber ich habe mir gesagt und meine Partnerin, mit der ich zusammenlebe, wir feiern den 80. Geburtstag nicht hier. Wir sind nach Südtirol gefahren und haben dort Urlaub verbracht.
Das heißt, ein grusamer Urlaub mit Wandern und leckerem Essen.
Essen war teilweise nicht so die Welt, weil ich seit 3 Jahren mit einer Busgesellschaft umfahren, Weltenbummler, ist ja bekannt, weil ich eben ein bisschen Probleme bekommen habe, ob das jetzt Herz ist oder Rücken. Deswegen getraue ich mir auch nicht mehr, solche Strecken mit dem Auto zu fahren. Und deswegen bin ich da umgestiegen und das heißt, man kann sich ja dann bei dieser Gesellschaft, wenn man vor Ort ist, dann raussuchen, was man mitmachen will oder nicht. Und da waren ein paar Dinge dabei, die mir gut gefallen haben. Ob das jetzt Bozen war, die Stadt Bozen, ob das Vienna war oder die Rundfahrt allgemein am Gardasee. Da haben wir gewohnt am Gardasee. Wie heißen die Berge dort? Das war ohne eine nette Rundfahrt. Da habe ich mir eigentlich gleich meinen nächsten Urlaubsort rausgesucht. Zweimal gleich, einmal im Sommer, weil dort der kleine Ort, der an den Bergen lag, mir sehr gut gefallen hat. Die hatten einen riesengroßen Teich oder einen Stausee. Das war alles sehr gepflegt. Man hat teilweise gedacht, man ist an der Ostsee gut hergerichtet. Und weil ich ja ein leidenschaftlicher Skifahrer bin, werde ich im Winter dorthin fahren und mal ein bisschen Skifahren. Tolle Mittenrundfahrt war das gewesen, ja.
Die Hörerinnen und Hörer können dein begeistertes Gesicht, wenn du darüber erzählst, nicht so richtig sehen. Ich traue mich kaum, dich jetzt auf Fußball anzusprechen, denn du scheinst so begeistert von dem Urlaub zu sein. Vielleicht mal ganz grob, wenn du, also du hast jetzt einen gewissen Abstand zum Fußball, das hast du ja auch gesagt, was beobachtest du trotzdem? Ich könnte mir vorstellen, Borussia Mönchengladbach, da hast du immer ein Auge drauf. Karl-Marx-Stadt hast du immer ein Auge drauf, beziehungsweise in Chemnitz FC?
Eigentlich nicht so. Ich beobachte das schon so, aber dass ich jetzt direkt mir Informationen hole, das nicht. Ich muss sagen, ich gucke Fußball, aber nicht so leidenschaftlich wie mein Freund Udo Korn, der ja zur Halbzeitpause hier abhaut, weil er da eben die Bundesliga gucken will. Und bei mir ist es so, ich will mal ganz, ganz offen und ehrlich sein. Das heißt, wenn Bundesliga losgeht oder um ein Ding wie heute Abend um 9, dann schalte ich Punkt um 9 ein. Und da, wo der Knopf ist, ja, Lautsprache, da wird ausgeschalten. Das Gelatsche von bestimmten Leuten, ob das Matthäus ist oder da kann man ja einige aufzählen, das geht mir so auf den Keks. Also, und dann, wenn der Schwarze abpfeift, dann mache ich den Fernseher auch wieder aus. Also ich höre mal kein Interview oder ich kann auch, Sie wissen ja bestimmt selber, wir haben ja in der Woche 2 Stammtische, Dienstags und Freitags. Ich kann da wenig mitreden. Weil wenn die dann noch, ich sag, ich habe das so und so gesehen, das Einzige. Da. Aber ich leg da wirklich keinen Wert drauf. Nee. Oder dass ich mein Ding jetzt irgendwo zu spielen fahre, das ist so überhaupt nicht mehr gang und gäbe.
Wann waren Sie das letzte Mal in Chemnitz im Stadion?
Das letzte Mal vor 3 Jahren. 2, 3 Jahren.
Ist da noch ein Kontakt seitens des Vereins zu Ihnen da?
Ja, das ist also, die sind in der Beziehung sehr rege. Ich stelle sie in Ostdeutschland immer noch an zweiter Stelle. Für mich ist immer noch Chemie Leipzig der Verein, der am professionellsten arbeitet. Also das war ich ganz speziell zu meinen Zeiten. Ich bin ja auch mal bei Chemie Leipzig gelandet.
Ja, da kommen wir auf jeden Fall zu sprechen. Das heißt aber, du hast schon das Gefühl, dass sich der Chemnitzer FC, was so um Kümmern, um Tradition, dass er sich da bemüht und du, ihr dort auch nicht vergessen seid.
Nee, also ich habe mich so riesig gefreut. Erstens haben sie am 2. Oktober angerufen. Dann habe ich gesagt, ich komme wahrscheinlich da wieder aus dem Urlaub, weil sie gesagt haben, wir wollen übermorgen zu dir kommen. Und dann sind sie eine gute Woche später gekommen. Ja, da waren einige alte Spieler dabei und der Fritsche, der Silvio Mani, der das so ein bisschen versucht zu organisieren, der hat halt einen größeren Aufwand.
Und wir treffen uns ja heute in Gera, bevor wir mit deiner Fußballerlaufbahn in Pausa starten. Wie schaust du auf den Gera-Fußball? Du bist als Fußballer aktiv gewesen, bist als Trainer aktiv gewesen und Gera ist auch deine Heimat geworden. Schaust du immer mal noch oder geht das auch mehr so am Rand vorbei?
Nee, ich schaue schon ab und zu. Es wäre vielleicht weniger, aber mein Freund, der Udo, der sagt, ey, am Sonntag kommst du mal wieder raus. Da will ich alleine ja an der Wand stehen. Ja, aber so viel ist es nicht, weil ich in Krimmler ein Grundstück habe und wir sind, wenn es schön ist, dieses Jahr war es ja nicht so gut, ich meine vom Wetter her, dann sind wir auch die ganze Woche draußen.
das habe ich verstanden. Da verschieben sich so ein wenig die Prioritäten, aber du hast trotzdem immer mal noch einen Blick, gerade hier auf das Grün im Stadion am Steg. Und es ist auch immer schön, dich zusammen mit Udo hier zu sehen, zwei Experten. Vielleicht fangen wir ganz vorne an bei deiner Fußballerlaufbahn. Was war denn dein erster Fußballplatz, wo du gegen noch einen braunen Ball getreten bist, bestimmt, oder?
Ja, also mit Schnürsenkel.
Genau.
Also das war Bausa, das war also die, im Schülerbereich. Und wir waren sogar recht erfolgreich.
Hast du früh angefangen? Warst du sehr jung?
Ja, ja.
Also, mit welchem Alter hast du angefangen?
Also
ungefähr.
Ungefähr ab der fünften Klasse, vierte, fünfte Klasse. Und Riegel war es auch schon so, als Kind hast doch du auf der Straße schon rumgebolzt.
Bloß man muss ja sagen, das darf man ja nicht vergessen, gerade die Hörerinnen und Hörer, die etwas jünger sind, du bist 1944 geboren.
Ja.
Das ist eine andere Zeit. Und selbst wenn man sagt, du hast jetzt mit 6 auf der Straße gespielt, war es 1950, das waren ein bisschen andere Straßen und ein anderer Rahmen.
Ja, wir haben am Rande von Pausa gewohnt und das war eigentlich schon alles mehr Dorfcharakter. Und da ist auf der Wiese, ist schon auf der Wiese gespielt worden, ganz selten. Hössner Bauer hat mal geschimpft, dann sind wir auf die Straße gegangen oder ausgerissen, wenn der kam. Ne? Aber sonst gab es sogar in Bausa zwischen den Straßen richtige Kämpfe. Also richtige kleine Fußballturniere und so weiter. Und wir hatten da einen Platz hergerichtet die Bohnenstangen, weißt du? Da hat ja halt jeder eine Stange mitgebracht oder wie war denn, 3, also 6 Stück hat man gebraucht und dann hat man ein Tor gebaut und dann und die anderen von der Straße haben genauso irgendwo, weiß ich was, hergerichtet und da ist gefeitet worden. Gefeitet worden, fußballerisch und auch kriegsmäßig. Mit Pfeilen Bogen geschossen. In Bausa gab es eine Fabrik, da sind die Sicherungen hergestellt wurden und da ist mit Kata geschossen worden.
Wie war denn das von der Organisation? Also ihr habt auf der Straße gekickt, wie auch heute junge Menschen auf dem Bolzplatz kicken. Und ab wann hast du denn organisiert Fußball gespielt? Also gab es da schon, dass man
bei der BSG Chemie Bausa wurde unter anderem die Schülermannschaften dann aufgemacht worden. Schülermannschaften. Bei uns war das ja in der Beziehung wenig. Es gab nicht zwischendrin die Jugendmannschaften, sondern gleich Juniorenmannschaften. Also du bist, wenn du aus der Schule gekommen bist mit 14, bist du sofort in den Juniorenbereich eingestiegen.
Gab es da so früh schon Meisterschaften? Wie wurde denn da?
Naja, im Schülerbereich war zu der Zeit Kreis Zollenroda. Da gab es also die Mannschaften, also Zollenroda, Triebes, Hohenleim, wie gesagt, mir. Und aber das jetzt hinterher, wenn du jetzt meinen Ding Ersten gemacht hast, dass du Kreismeister geworden bist, dass du aufgestiegen bist, das gab es nicht. Das war nicht so. Das Einzige, was es gab, das waren im Winter dann Hallenmeisterschaften und die gingen dann im Bezirk weiter. Und da hatten wir mal einen Riesenerfolg in Bausa. Wir haben den Bezirk Gera vertreten in Berlin, wo die DDR-Meisterschaft war.
Kannst du dich an das Jahr erinnern, wann das war?
Ich war 7. Klasse, das war 59, bin ich aus der Schule gekommen. Also 57 ungefähr. 57, 58. Ja. Und da bin ich schon beobachtet worden und bin registriert worden.
Da kann jemand Fußball spielen.
Ja.
Weil du das sagst, wann hat sich denn deine Position herauskristallisiert? So früh schon oder hat man da einfach alles kreuz und quer gespielt?
Also ich habe im Schüler- und im Juniorenbereich eigentlich nur Mittelstürmer gespielt. Nichts anderes. Dann bin ich nach Plauen gewechselt. Da habe ich auch noch Junioren und war auch Kandidat der DDR-Juniorenmannschaft. Und da waren wir dann in Kienbaum, immer zum Trainingslager, aber sagen wir mal dreimal im Jahr. Und der der Trainer damals, der hat dann mich dann von der Mittelstürmerposition hat er mich ins Mittelfeld gebaut. Also, und da ging das dann
los und dort bist du ganz offensichtlich sehr gut zurechtgekommen. Nun muss man sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die bei dem Bezirk und Kreis nicht so zurechtkommen, Pausa, Kreis Zollenroda, Bezirk Gera. Eigentlich ist klar, Bezirk Gera, da gab es ein Zentrum, es gab immer mal Diskussionen, müsste das nicht eigentlich in der Bezirkshauptstadt Gera liegen? Nein, Karlsheiß ist viel größer, stärker, ist in Jena. Und eigentlich alles, was im Bezirk Gera irgendwie ordentlich Fußball spielen konnte, landet in Jena. Nun werden wir gleich feststellen, dass dein Weg im Vogtland weiterging, aber eben nicht im thüringischen, sondern im heutigen sächsischen bzw. Bezirk Karl-Marx-Stadt. Hat man dich in Bezirk Gera irgendwie übersehen oder warum ging es nicht nach Jena für dich? Weil eigentlich wäre das doch typisch, oder?
Ja, eigentlich wäre es typisch gewesen, aber ich bin heilfroh, dass es nicht so gekommen
ist. Wir alle, keine Sorge.
Ich bin ja von mir aus selber nach Plauen gegangen. Also man hatte mir nahegelegt, durch die Juniorenauswahl, ich soll doch mir in nächsthöheren Verein suchen. Und für mich war das eigentlich Bausa Plauen, 15 Kilometer war das Beste. Ja. Und deswegen bin ich eigentlich in Plauen gelandet. Und hängt auch dann mit meiner Ausbildung zusammen, berufsmäßig.
Was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Ich habe Textilfahrer weitergemacht.
Und das auch abgeschlossen?
Ja, habe dort in Plauen die Junioren gespielt, bis dann der Verband kam und hat gesagt, wir haben ja das UEFA-Turnier immer. Die Jungs, wenn es im Verein das klappt, die sollen in der ersten Mannschaft spielen, also im Männerbereich. Höherklassig. Und deswegen habe ich dann nur mit 17 in Plauen schon bei Mutter Wehmer Plauen da in der ersten mit rumgejubelt.
Wenn ich richtig informiert bin, war vom 6. März 55 bis 31. Dezember 62 lief das Ganze unter dem Namen in Plauen BSG Wismut Plauen.
Richtig.
Und ab Januar 63 dann unter BSG Mutter Wehmer. Das heißt, du hast unter den beiden Namen gespielt, ne?
Aber unter Wismut war das bloß
ganz kurz, ne?
Ganz
für dich.
Kurz, ja.
Genau, aber für mich, ich habe das gar nicht so immer auf dem Schirm, dass der heutige VfC Plauen auch mal Wismut Plauen hieß, auch wenn es nur eine kurze Zeit war. Das heißt, wie viele Jahre warst du dann in Plauen aktiv, weißt du das?
Na, ich bin dann in Plauen 4 Jahre. 4 Jahre, 4,5, 5 Jahre, so, ja.
Welche Vereinsfarben hatte denn eigentlich die BSG Wismut Plauen? Kannst du dich noch erinnern?
Nee.
Das ist zu lange her.
Nee, das
hat dich nicht so interessiert. Nee. Das. Okay, 1963, du hast gesprochen, war deine Teilnahme am UEFA Juniorenturnier in England vorgesehen, aber daraus wurde nichts.
Nee.
Warum denn?
Der Fußballverband keine Genehmigung bekam.
Es war ein damaliger NATO-Beschluss, ne, dass ein Einreiseverbot verweigert wurde. Und dann gab es aber Ersatz für das Turnier. Aber das begeistert nicht wirklich der Ersatz, nee. Oder? Was war der Ersatz?
Ich mir so meine Urlaubsreise nach Bulgarien.
Okay, das heißt, hat es dann irgendwie Spiele gegeben, aber auf einem anderen Niveau?
Ja, auf einem anderen Niveau, ja.
Gut, du hast gesagt, 4 Jahre Plauen. Und dann, glaube ich, kommt es schon direkt, dass du in Karl-Marx-Stadt beginnst. Wie kam das zustande? Drängte dich da jemand? Delegierte dich da jemand? War das deine Motivation?
Also meine war es nicht.
Warum nicht?
Ja, dass ich Interesse dran hatte und dass ich Oberligaspieler werden konnte, das hat mich schon gereizt. Aber welche Leute da dahinter hingen, das kann ich nicht sagen. Ich kann bloß das sagen, auf einmal standen, ich habe ja lange bei meinen Eltern gewohnt in Pausa. Auf einmal standen 2 Herren aus Chemnitz in Bausa vor der Eingangstür und da ging der Weg dann halt los.
Na, wie lief denn das? War das mehr so ein militärisches Gespräch oder war das mehr so ein freundschaftliches Gespräch?
Nein, das war
dass
schon
die Eltern erklärt wurde, was für einen tollen.
Ja, das nicht, das war jetzt kein Zwang dahinter. Also letzten Endes. Wenn meine Eltern oder wenn ich gesagt hätte, nee, ich will da nicht hin, dann wäre es halt nicht zustande gekommen. Aber
zu dem Zeitpunkt auch ein anderer Verein denkbar oder war das nur Karl-Marx-Stadt durch Plauen?
Ja. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich habe mir dann mal deine Mannschaften Karl-Marx-Stadt angeschaut und da hatten viele ihren Ursprung in Plauen. Da war ich recht überrascht. Also, dass da,
in Karl-Marx-Stadt?
Ja. Also da scheint es immer eine feste Verbindung gegeben haben. So, nun warst du aber sehr, sehr jung. Wie wurdest du denn in Karl-Marx-Stadt aufgenommen?
Also, kann ich nur sagen, war soweit alles okay, da gab es überhaupt nichts. Mein Freund Goldlaus, mit dem war sofort eine enge Verbindung da und wir hatten dann drinnen im Thälmann-Stadion, im Internat, hatten wir zusammen ein großes Zimmer und dort haben uns gegenseitig schon geholfen und irgendwie, motiviert. Also ich kann überhaupt nichts Negatives sagen. Und es stimmte aus, eigentlich hat die ganze, teilweise war das ja genauso, eigentlich die gesamte Mannschaft oder die zur Mannschaft gehören, zu den Stamm, zu den 22 Leuten, war über die Hälfte waren aus dem Vogtland, aus dem blauen Raum. Blau und Netzschkau und wie, da gab es, da könnte man jetzt stundenlang über die Leute reden.
Aber nochmal so, um so ein Gefühl zu bekommen, du warst im Internat, du wolltest das, wie war denn das? Muss ich mir das mehr so wie ein Militärinternat vorstellen oder muss ich mir das mehr vorstellen wie beim FC Bayern, wo alles abgenommen wird, wo man schon vorher hat? Wie war denn so die Situation, wie wurde sich um dich gekümmert? Wie, so dass ich das mal fühlen kann, wie du dort in Karl-Marx-Stadt gelebt hast.
Eigentlich hast du von dir aus selber alles bestimmte, was du machst. Aber es gab ja früh um 9 Uhr war Frühstück, um 10 Uhr war die erste Trainingseinheit, dann Massage und je nachdem, was man wollte. Und dann gab es Mittagessen, Mittagsruhe, Schläfchen. Und da gab es noch eine Trainingseinheit. So ist eigentlich die Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, teilweise freitags, manchmal freitags ist vormittags nicht trainiert worden. Plus nachmittags noch so ein Abschlusstraining, Vorsprungsspiel.
Deine Ausbildung hattest du zu dem Zeitpunkt beendet, richtig?
Die war noch nicht beendet. Ich habe das dann in Chemnitz, haben sie das organisiert, haben sie fertig gemacht. Aber unter uns sehen, das
alles
war zugeschoben.
Habe ich verstanden. Gab es Momente, wo du dir Sorgen um die Zukunft gemacht hast oder macht man das in dem Jugendalter nicht so, sondern lebt einfach so in den Tag, wo man...
Ja, also Sorgen habe ich mir überhaupt keine gemacht. Die kamen dann später.
Am 15. Januar 1966 kam es dann zur Umbildung zum Rhein Fußballclub, dem FC Karl-Marx-Stadt. Das hat sich also, während du dort warst, geändert. Hat sich für euch irgendwas geändert oder war es letztendlich in dem Moment für euch nur ein anderer Buchstabe?
Bloß ein anderer Name. Aber das hat sich ja geändert.
Gut, also die Hörerinnen und Hörer können es nicht sehen, aber du hast zwei Finger genommen und damit war klar, dass die Situation für euch im Prinzip finanziell eine bessere war. In deiner ersten Saison wurde es im Ergebnis der 7. Platz in der Oberliga, direkt hinter Wismut Aue, Meister wurde Vorwärts Berlin. Du kamst zu 15 Einsätzen. Wie würdest du selbst deine erste Saison in der Oberliga beschreiben?
Naja, ich würde sagen, in der ersten Halbserie, die Spiele, da bist du halt als Blinder mit drin rumgerannt. Es ist dann immer besser geworden, das hat man selber gemerkt. Und hinten aus, die letzten 5, 6 Spiele, die war dann schon in der Beziehung top. Und da damit hat sie immer Gespräche mit Trainer, beziehungsweise war unser Lieblingstrainer, der Herbert Naumann, richtiger alteingesessener Fußballer, der mit Helmut Schön bei Dresden zusammengespielt hat. Und der hat speziell immer Vormittagstraining geleitet. Und das war schon super. Und der und aber auch der Scherbaum, der auch aus Braun stammt, ist Unfruchtländer, die haben gesagt, so ungefähr, das nächste Jahr brauchst du keine Sorgen zu machen. Wenn du nicht irgendwie auffällst mit den Leistungen, die du jetzt in letzter Zeit geboten hast, hast du deinen Platz sicher.
In deiner ersten Saison habe ich herausgefunden, die zweite Runde des FDGB-Pokals. Es war der 19. Dezember 1965.
Magdeburg, ja?
Nee, da kam es zum Spiel BSG Wismut Gera gegen FC Karl Marx statt. Ich habe dich in der Mannschaftsausstellung nicht gefunden.
Nee, habe ich noch nicht gespielt. Ah.
Und es gab einen 2:0 Sieg des FC Karl Marx statt. Die FUVO titelte dann in Ehrfurcht erstarrt. Eberhard Vogel hat 2 Tore erzielt und war ein relativ sicherer Sieg. Da warst du gar nicht mit dabei, auch saß doch nicht auf der Bank, oder?
Nee.
Das war ganz zum Anfang. Ja. Wir kommen dann noch in der zweiten Saison, gibt es ja 2 dann von diesen Spielen. Ja, das war die erste Saison und die zweite Saison von dir war dann gleich die Meisterschaftssaison und damit eine historische für den FCK Markstadt. 7 Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten Lok Leipzig, 10 Punkte vor dem dritten der BSG Sachsenring Zwickau. Was hat denn den FCK Markstadt in dieser Saison so außergewöhnlich stark gemacht?
Eine verdammt schwierige Frage. Real war ja der FCK Mangstadt und dann hinterher eigentlich nur eine Mittelmaßmannschaft. Und in diesem Jahr hat alles zusammengepasst. Also das geht schon damit los, wir hatten 5 Mann, die alle Spiele gespielt haben. Von der ersten bis zur letzten Minute. Okay, nur Verletzung, also sie haben alle Spiele gespielt.
5 Mann, ja?
Ja, 5 Mann.
Wer war das? Du auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Wir haben uns ja dann
Deutscher Meister.
Echter Deutscher Meister genannt, auf Spaß, hinterher, wenn wir ihn gesoffen haben oder so. Und das war der Torhüter, Hambeck. Der hatte auch eine ganz starke Saison gespielt. Dann der Peter Müller, der linke Verteidiger. Damals ist er mit Ausputzer gespielt worden, Feister Fritz. Der hat, ich kann ihn heute noch nicht verstehen, warum Feister Fritz nicht in die Nationalmannschaft gekommen ist, denn der hat in meinen Augen bedeutend besseren Ausputzer gespielt als wie Manuel Walter. Also das ging schon von hinten raus mit Spielaufbau und Kopfballspiel und also das war alles in meinen Augen bedeutend besser. Dann Mittelfeld, das war meine Person. Und vorne der Schustergust. Das waren die 5. Und ich würde sagen, wenn 5 Mann über das ganze Jahr immer von der ersten bis zur letzten, das bringt schon eine Konstant rein. Und der Allerdieter und der Vogelmatz hatten auch einen Bombenmehr. Das muss man sagen. Ja. Und die anderen, die noch gespielt haben, die haben sich dann einfach mit dem Niveau mit angeschlossen. Das ging dann ganz automatisch. Wenn ich an Kroll-Klaus denke, wenn ich vorne an Steinmann-Rolle denke.
Steinmann? Das ist der Vater von?
Das ist der Vater von Rico, ja. Ja. Und habe ich noch einen vergessen? Nee, das war es eigentlich. Ja. Also, das werden Sie bestimmt gesehen haben. Ich glaube, wir hatten die wenigsten Spieler, die über das ganze Jahr die im Aufgebot waren.
Du hast die personellen Stützen genannt. Vielleicht nochmal ein besonderer Schwerpunkt auf Dieter Erler. Das ist schon einer der besten Fußballer dieser Zeit gewesen, oder? Kann man das so sagen?
Das war der absolut Beste. Das ist mit Abstand. Ja. Und auch, was ihn auch unheimlich ausgezeichnet hat, das war das Menschliche. Das war wirklich top. Der hat dich zur Seite genommen, hat mit dir ein Gespräch geführt. Also, das war immer frei. Das war wirklich spitze, der Dieter. Ja.
Du hast mal in einem Interview gesagt, dass du glaubst, wäre Walter Ulbrich nicht gewesen, würde er bei Real Madrid spielen. Hat das einen realen Hintergrund?
Ja. Es gab eine Anfrage von Real Madrid. Und angeblich hatte der Walter Ulbrich gesagt, aus unserem Land verlässt kein Spieler. Das hängt damit zusammen, der ist beobachtet worden, die DDR-Nationalmannschaft mit Karoli Soos an der Spitze, die sind doch öfters nach Südamerika gereist, haben dort Spiele gemacht. Und da haben sie entdeckt und deswegen kam dann die Anfrage.
Nun ist so eine Meisterschaftssaison und so eine Meisterschaft schon insgesamt was ganz Besonderes. Vielleicht Gab es irgendwie eine besondere Feier an die? Kannst du dich da irgendwie erinnern? Wie hat die Bevölkerung diese Meisterschaft gefeiert? Hattet ihr eine große Anzahl Fans? Hast du das irgendwie wahrgenommen oder warst du so in deinem Spielertunnel mehr?
Ein was war mitentscheidend. Wir haben ja in der ersten Halbserie, wo jetzt das Stadion ist, im Fischerstadion gespielt. An der Gellertstraße hieß das. Und da ging 15.000 rein. Es waren nur schon 18.000 drin, aber gefährlich. Die hing auf den Bäumen ringsrum. Und daraufhin, waren wir ja auch schon vorne Spitzenreiter waren, ist dann der Wechsel ins Demannstadion vonstatten. Und da gehen ja dann bedeutend mehr Leute rein. Und Sie kennen Sie das Fischerstadion?
Ja.
Ja. Ich meine, da drinnen ist eine Atmosphäre, ne? Aber ich möchte sagen, dass die Menschen sich gesteigert haben. Im Themenstadion war es genauso pumpig. Also, ja, die haben uns getragen und getrieben.
Gibt es besondere Spiele, an die du dich erinnern kannst? Also, ich weiß, sind alle besonders, mir klar. Aber gibt es irgendwas so, was ganz Besonderes?
Wo ich jetzt meinen Geburtstag hatte und die kam ja dann später und der Lienemann, mit denen tue ich öfter so telefonieren und so. Und der sagt, Arim, Mensch, sagt er, reell müsste unser Spielzug, wo wir in Leipzig 2-0 gewonnen haben und haben von hinten raus nur kombiniert, direkt und so weiter, bis wir zwei dann noch einen Doppelpass gespielt haben. Ich habe dann Line angespielt und da hat ihn reingeprallen lassen. Und ich habe mit meinen, damit ich stehen kann mit meinem schwachen linken Fuß, habe ich den Weigern dann um die Ohren gehauen. Das, wie das zustande gekommen ist, also na gut. Und da sagt er immer, das hätten die filmen müssen, die würden heutzutage noch auf Lehrgängen, den Spielzug würden die vorführen. Also daran kann ich mich gut dran erinnern. Und na gut. Das gab es doch so.
Du musst nicht Kram an zwei Spiele, da werde ich dich auf jeden Fall erinnern, auch wenn ich keine persönlichen Erinnerungen habe, denn es war das erste Punktspiel, wo der FCK Markstadt bei der BSG Wismut Gera gastiert hat, im Stadion der Freundschaft. Das Ganze ging 0-0 aus und das Rückspiel in Karl-Marx-Stadt endete 2-1 für den FCK Markstadt, wo die Presse halt überrascht war, dass der Neuling BSG Wismut Gera nicht unterging in Karl-Marx-Stadt. So insgesamt, so rückblickend kann man sagen, für einen Aufsteiger gegen Meister nicht ganz verkehrt.
Nein, da waren wir doch nicht Meister. Das war ja im Meisterjahr.
Genau, im Meisterjahr. Hast du Erinnerungen an die beiden Spiele? Oder?
Hier in Gera kann ich mich gut erinnern. Das war sogar für uns ein bisschen schmeichelhaft, das 0-0. Da hat der Schatter auf Fritz hat eine Riesenchance gehabt, was ich noch so weiß. Aber in Chemnitz, ja, das war halt teilweise, das waren, wenn wir übrigens Mittelmaß waren, war unsere Schwäche. Wir haben eigentlich da den Wismut schon beherrscht und wenn die jetzt, aber die gehen ja immer nur von Ergebnissen aus. Aber da waren etliche Chancen da, statt 2-1, 3-1 oder 4-1. Aber wenn man die ganzen Spiele von uns sieht, sagen Sie mal ein Spiel, wo über 3 Tore geschossen worden ist. Wir waren in der Beziehung taktisch clever und gut, immer gut eingestellt und das hat auch alle in der Beziehung taktisch gut geklappt. Ja. Und ich sage es nochmal, allerdings hat er ein überragendes Jahr gespielt. Der hat halt Dribblings gemacht, hat einen nächsten ausgenommen und damit waren welche von uns frei. Und ja, war schon ein super Fußballer. Ja. Leider ist er so zugrunde gehen musste.
Durch den Titel gab es in der Folgesaison die Teilnahme am Europacup der Landesmeister. Das erste gab es ein Heimspiel gegen den belgischen Meister RC Anderlecht. Es gab eine 1-3 Niederlage. Du hast dort mitgespielt. Das ist dein Europapokalspiel. Was hast du für Erinnerungen?
Also war eine eindeutige Sache. Die waren uns in allen Bereichen überlegen, aber die waren schon. Man hat gemerkt, die haben schon eine internationale Erfahrung. Und wenn ich an an, der ja ausgezeichnet worden ist mal als Europafußballer, Paul van Himst, an den denke, oder der Linksaußen Buys. Und an den haben sie nur Chef genannt im Mittelfeld, der die Fäden gezogen hat. Da hatten wir wirklich keine Chance gehabt, obwohl ein kleiner Fehler, denn drei Tage vorher war unser Trainer drüben, hat die Mannschaft beobachtet und er hat, ist meine Auffassung, einen Fehler gemacht von der Zustellung der Männer untereinander. Und das hat sich negativ bewahrheitet. Ja. Dagegen, die hatten, also bestimmte haben die ja Informationen geholt und die da alle kamen in dem Spiel überhaupt nicht zum Tragen. Der war zugestellt. Ja, das hat uns kaputt gemacht. Aber leider hat unser Trainer auch nicht in der Halbzeitpause irgendwelche Veränderungen oder schon vorher Veränderungen gemacht. Also nach 20 Minuten hätte ich einiges gemacht.
Trotzdem, trotz der Niederlage, ein Höhepunkt deiner Karriere, so? Kann man das so sagen?
Vom internationalen Fußball, ja. Ja. Konnte ja nichts mehr passieren.
Das ist die perfekte Überleitung, denn, wenn ich es richtig recherchiert habe, war der 14. Oktober 1967 dein letztes Punktspiel für den FDK Markstadt. Es gab einen 3:2 Heimsieg nach Halbzeitstand 0:2 gegen den ersten FC Union Berlin. Wusstest du in dem Moment, dass es dein letztes Heimspiel, das wusstest du da noch nicht, ne?
Das hast du überhaupt gar nicht dran gedacht, oder? Du bist ja dann, wir haben dann noch Pokalspiel gespielt in Cottbus und von Cottbus aus sind wir runter nach Rumänien, also nach Berlin und dann runter nach Rumänien geflogen.
Okay, kannst du mir kurz sagen, warum seid ihr nach Rumänien geflogen?
Wir hatten einen Vertrag mit Podesti gehabt und da ist gegenseitig, die waren da und wir sind runter und das hatte immer so, das war der Grund, ja.
Das war nichts Unübliches, ne?
Nee.
Okay, das heißt, dort sollte es ein Spiel geben, hat es auch gegeben?
Also gegen Podesti ist da und dann haben wir noch gegen Craiova gespielt.
Das war im Prinzip, ja, um Erfahrungen zu sammeln und bei solchen Ausflügen gab es dann sicherlich auch ein abendliches Beisammensein.
Gab es immer.
Und das gab es auch in dem Fall. Ich nehme an, es floss auch so ein bisschen Alkohol. Und irgendwas muss da passiert sein.
Naja, das war immer so. Also in der Beziehung, wir waren zwar Profis, aber keine echten Profis, in der man so das sehen will. Denn.
Na, ihr wart nicht allglatt. Also ihr wart halt Menschen mit Fehlern und.
Na klar.
Oder?
Wenn ich jetzt nochmal kurz auf Anderlecht komme, bei dem Spiel hinterher gab es ein gemeinsames Essen. Und in Austausch, da habe ich heute noch zu Hause, was wir bekommen haben. Und ja, wenn das Offizielle vorbei war, da hat man keinen Spieler mehr von Anderlecht gesehen. Aber wir haben dann die Tassen hochgehauen. Und sowas, ob das jetzt mein Ding nach Oberliga-Bungspiel war, da sind wir, gab es Essen und ein bisschen getrunken. Und dann haben sich verschiedene Gruppen abgesetzt. Zum Beispiel, wie gesagt, Lienemann, Kreulklaus, ich, Schustergust, manchmal Steinmann-Rolle. Wir sind dann immer ins Bachmann-Ballhaus gegangen. So, und da sind die Tassen hoch, bop, 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 bop. Und wenn die zugemacht haben um eins, da stand draußen Dachse, dann sind wir in der Hofbar gefahren. Und wenn die Rollos runtergelassen haben, dann stand auch schon wieder der Taxi draußen. Dann haben die Kreuzklaus und mich nach Hause gefahren. So war das gang und gäbe, Woche vor Woche.
Zurück nach Rumänien. Wie alt warst du in Rumänien, als ihr dort wart? Ungefähr? Muss ja 67 gewesen sein.
67, 44 geboren, 23.
Willst du, also nur, dass die Hörerinnen und Hörer, auch die Jüngeren, eine Vorstellung bekommen, die wo manchmal auch manche Sachen zu sehr romantisiert werden. Also es war ja offensichtlich, ging es nicht um körperliche Gewalt, sondern es war tatsächlich was Akustisches, ja, was da und gegenüber wen? Also untereinander, genau, okay.
Untereinander am Tisch.
Gesprochen.
Ja, Ja. So. Ich kann Ihnen jetzt nicht mal genau sagen, na, wie wann war man gewesen? Es gab ja immer die Gruppe für sich, die und die. Also 8, 9 Mann waren wir zusammen da an den Tisch.
Also du sagst mit 23 Jahren in einer bierschwangeren Runde, sagst du etwas, was du vielleicht ohne Bier und mit mehr Überlegung nicht gesagt hättest.
Mhm.
Okay. Mhm. Kann man sagen, ist nicht gut, aber irgendwie passiert das ja allen Menschen mal irgendwie, glaube ich. Mhm. So. Aber bei dir steht jetzt einfach bei Wikipedia, am 1. November wurdest du zur Nationalen Volksarmee einberufen. Mhm. Und wenn ich mir so die Gespräche mit ehemaligen Fußballern so anhöre, dann ist das Einberufen in die Nationale Volksarmee relativ selten ein normaler Vorgang, sondern in der Regel immer eine Sanktion. Oder irgendwie etwas, der soll weg. Und das war ja offensichtlich bei dir auch so. Also es war ja jetzt nicht zwingend, dass du hättest einberufen werden sollen, sondern du solltest offensichtlich aus Karl-Marx-Stadt verschwinden, oder?
Weiß ich nicht. Ich kann mir nur zusammenreimen, ich bin gesperrt worden.
Also es gab einen Ort offiziellen, dass du gesperrt wurdest?
Das Urteil kann ich Ihnen heute noch zeigen.
Wer hat dir das überbracht? Oder wie?
Ich musste mit dem Trainer und mit dem Klubvorsitzenden nach Berlin.
Okay, wir sind am Abend nochmal ganz kurz in Rumänien, diese Runde und so weiter. Du warst früh auf. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass aus der Gruppe jemand das, was du dort gesagt hast, also wann ist das erste Mal, dass irgendwas anders war?
Später dann, da wahrscheinlich.
Und da hat jemand gesagt, du musst jetzt mal herkommen, wir müssen mit dir reden, oder hast du direkt ein Schreiben bekommen?
Diejenigen, die das dann, die haben das nach Berlin gemeldet. Und die haben dann in Berlin erstmal gesagt, ich bin erstmal für sämtlichen Sportverkehr gesperrt. Und oder bis zum Urteil, wo ich dann mit dem Trainer und mit dem Clubvorsitzenden nach Berlin gefahren bin, hast du dann das Urteil zugesprochen bekommen. So. Und wie gesagt, ich konnte mir das so alles nicht zusammenreimen, denn ein paar Wochen später bin ich ja nach Leipzig eingezogen worden und da wusste ich ja, dass es ja zu Vorwärts Leipzig kam. Außer die ersten 14 Jahre, wo man die sogenannte, wie sagt man, Grundausbildung gemacht hat. Ja, so. Und dann bin ich zu Vorwärts Leipzig gekommen und da durfte ich ja wieder spielen.
DDR-Liga spielen, ja.
Und das war ja schon in der Beziehung ja nicht fair alles, denn es gab sogar, wie gesagt, ich habe alle Aufzeichnungen. Ich habe das Glück gehabt, mein Vater hat von mir alles gesammelt und hat es in Alben angelegt. Und das ist aber leider herzzeitig gestorben und da habe ich das jahrelang weitergeführt. Also ich habe so in Hefter, wo ich hier in Gera gespielt habe, oder habe so Chemnitz und überall, wo ich gewesen war. Und naja, der nächste Krebsschaden war der, Eilitz war Trainer bei Vorwärts Leipzig. Und da kam er zu mir und sagte, Riem, wir müssen nächste Woche mal nach Berlin fahren. Das war so spitz. Berlin? Zur Union Berlin? Nee, zu Vorwärts müssen wir fahren. Da sag ich, habe ich mir wohl nichts weiter gedacht. Ne? So, da sind wir nach Berlin gefahren, haben uns die Scheiße angehört. Jetzt muss ich aber einen Fläschchen in Klammern, was ich vorhin gesagt habe. Die BSG Chemie Leipzig.
Hat sich um dich bemüht, ne?
Ja, da war der, überall, heutzutage noch, wenn man das so hört, da kriegen die Spieler ihre Einlasskarten, die haben ihre Sitzplätze im VIP-Bereich, also die alten Spieler. Und also das ist top alles, also das muss man wirklich sagen. Und damals war John ein Trainer und der kam, sagt er, du kriegst von uns eine Wohnung, hast eine Dreiraumwohnung, kriegst jeden Monat diese Kohle, aber wir hoffen, dass du dann fair und ehrlich bist und dann bei uns spielst. Ich habe gesagt, warum nicht? So. Jetzt kam ich von Vorwärts Berlin zurück nach Leipzig. Und abends habe ich das meiner Frau erzählt, sage ich, du, so und so sieht's aus. Ich bin ganz, ganz ehrlich, Ich wollte eigentlich, er hat gedacht, machst den Schritt. Da sagt meine Frau, na, hast du so ungefähr kein Gewissen. Auf der einen Seite hat uns Chemie Leipzig geholfen, du kannst, das gibt's ja nirgendwo, du bist Außenschläfer, gehst früh um 9 Uhr, marschierst hinaus, ja, 8:30 war es sogar, denn wir haben ja auf 2-mal am Tag trainiert, früh in der Einheit und Nachmittag, ne, so. Wir kriegen die Kohle und du willst in dieses rote Berlin? Da hat es mir aber ein bisschen Schlaf versetzt. Da habe ich mir gedacht, eigentlich hat sie recht. Die haben dir geholfen und Leipzig ist, so wie es selber, heutzutage noch ist das teilweise so, obwohl sich das langsam ändert, aber Leipzig ist die Stadt, wo man sich eigentlich wohlfühlen kann. Und naja, da habe ich dann vorwärts Berlin abgesagt. Und das war mein Krebsschaden. Wäre ich da hingegangen. Oder beziehungsweise Geißlermann kam noch zu mir. Kamen ja einige Vereine. Also Mutter Zwickau hatte ich gleich abgesagt. Aber wie gesagt, Lok Leipzig mit Geißlermann, die kam zu mir. Mensch, komm doch. Das hat mich eigentlich auch gereizt. Aber ich habe gesagt, nee, ich habe hier Chemie und so weiter und das. Und nee. Mach ich nicht. Ich will nicht ins Gerede kommen. Naja, und das sage ich ganz ehrlich, es war mein Krebsschaden.
Aber du musst mir das nochmal, das kriege ich noch nicht ganz klar. Du wirst für den FCK Magstadt in der Oberliga gesperrt und in der Regel ist man dann immer...
Ich war auf sämtlichen Spielverkehr gesperrt.
So, genau. Und dann musst du zur Armee, spielst sollst bei oder trainierst bei Vorwärts Leipzig, spielst dort auch in der Liga. Ja. Und dann will man dich Vorwärts Berlin wieder in die Oberliga. Ja. Das heißt, du hättest dich beim Start reinwaschen können, wenn du bei Vorwärts Berlin, was der Name schon sagt, so sehr nah am Start gespielt hättest.
Ja. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Den Fehler habe ich halt gemacht. Ich will es ja nicht auf meine Frau schieben,
Gut, ja, Fehler, du hast ja irgendwie auch erklärt, also wie du dazu gekommen bist. Also ich sage mal, mit Blick von heute, der natürlich ein bisschen ein anderer ist, war das ja kein wirklicher Fehler, zu sagen, derjenige, der mir hilft, dem muss ich auch was zurückgeben, weil...
Ja, man hat es so vom Elternhaus mitbekommen.
Ja. ASV Vorwärts Leipzig in der DDR-Liga, BSG Chemie Leipzig 2 hast du dann gespielt und dann habe ich auch noch irgendwie Calivera Tiefenort in die Zeit mitgefunden. Was hatte das zu...
Das war ja so, wie gesagt, die Armeezeit war vorbei. Vorwärts Berlin habe ich abgesagt. Die Armeezeit ist abgelaufen und Chemie war klar. Vor allen Dingen, ich sage nochmal, wie sich Chemie um mich gekümmert hat. Ich bin ja auch, wir haben bei Vorwärts Leipzig nachmittags Training um 2 Uhr trainiert. So, dann ein bisschen duschen und so weiter. Dann bin ich ja meistens als Außenschläfer hingegangen. Aber da stand, speziell in den letzten halben Jahren, immer das Auto draußen von Chemie. Die haben mich hinaus ins Stadion gefahren. Und Otto Tschirner war damals Trainer. Und der hat mit mir eine halbe Stunde trainiert. Der hat gesagt, ich muss dich erstmal wieder richtig fit machen, dass du spielen kannst. Und bei mir hast du die und die Aufgaben. Du hast es leichter als wie in Chemnitz. Sag ich, Herr Zürner, das müssen Sie mir mal erklären. Sagt er, du bist für mich der Dieter Aller. Du würdest das Spiel lenken und leiten. Wir spielen hinten mit 4 Mann. Und die Rolle, die du in. Spielst du nicht hier bei mir, bist du der Chef. Und du hast ein ganz einfaches Spiel. Wir haben Doppelspitze, Scherbord, Bauchspieß. Die kannst du in allen Lagen kannst du anspielen. Das einfachste Spiel für dich. Oder du hast den Lucky Schmidt draußen auf rechts außen und bringst du den ins Spiel. Oder der Jomann Gera war Skrofny oder. Ja. So war das. Alle Oberliga-Mannschaften sind ja, wenn Samstag Spiel war, freitags irgendwo in El Hacha gefahren. Chemie Leipzig, die auch. Auf einmal kommt zum Abendessen der Mannschaftsleiter rein, ganz aufgeregt, holt den Trainer raus und dann holen sie mich raus und er sagt, hier ist ein Telegramm vom Verband gekommen, Bosselt ist erstmal auf weiterhin gesperrt. So. Und dann ging eine Stelle strichlich auf. Das war ein Fehler von mir, dass ich nicht so vorwärts gegangen bin oder wenigstens zu dem Club. Denn die BSG waren ja hinten dran. Ne? So, naja. Und dann, vielleicht 4 Wochen später, da hat Chemie ein bisschen Druck gemacht, dann kam der Benedix. Kennen Sie Benedix? Benedix war der Chef von der Rechtskommission Fußballverband. Und der kam und hat dann, war der Trainer dabei, der Sektionsleiter, ich sowieso. Und der hat dann gesagt, also vom Verband muss ich Folgendes überbringen. Der Herr Bosselt hat als Leistungssportler Fehler gemacht gegen die Republik. Ich weiß nicht, wie das sich ausgedrückt hat. Und er darf kein Leistungssportler mehr werden. Also er kann keine Oberliga mehr spielen. Und jetzt kommen die Themen, was sie vorhin angefahren haben. Achso, und da habe ich in der zweiten, bis die Serie vorbei ist, dann Chemie Leipzig 2 gespielt. Und dann kamen ja Ligamannschaften, sonst woher. Und zu allen habe ich gesagt, ich habe ja nichts. Also es ging uns allen Fußballern so. Was haben sie zu uns gesagt, wenn ihr mal aufhört, ihr kriegt schon eine Stelle, wird es schon geklärt. Da habe ich zu allen gesagt, wer mir, September gehen ja die Studienjahre los, wer mir einen Studienplatz besorgt, interessant ist für mich Ökonomie, Maschinenbau, Sport, zu denen komme ich. Und da kam Kali Vera Tiefenort und haben gesagt, Arim, du kannst sofort im September bei uns anfangen in Schmalkalden Maschinenbau. Und kriegst die Wohnung in Bad Salzungen. Ja. Und da habe ich zu denen ja gesagt, das war Kali Vera Tiefenort. Und auf einmal steht dann, wie ist der Trainer, der von Wünschendorf hier trainiert hat? Heinz Ernst. Und der Helgert Heinz, der Spieler von früher bei Erfurt, der hat ja hier so ein bisschen einen Manager gemacht. Und auf einmal standen die zwei vor der Tür. Mensch, Arim, komm doch zu uns nach Gera und mit deinem Studium, das kannst du alles so weitermachen, beziehungsweise wir machen selber eine Klasse auf mit Freiberg. Ökonomie. Wieder heim, zur Frau gesagt, wir könnten nach Gera ziehen. Oh ja, das machen wir. Das sind wir wenigstens in der Nähe von Bausa. Das sind deine Eltern, sie stammt auch aus Bausa, und meine Eltern. Da kennen die Enkelkinderbeziehung und wir können öfters mal da hochfahren. Komm, wir machen das. Und na, das Bismut war ja auch finanziell in Ordnung soweit. Ne? Da gab es ja auch nichts. Ja. Und so bin ich dann bei Gera gelandet.
Da machen wir kurz einen Break. Ich komme sofort nochmal drauf. Ich will nochmal ganz kurz zurückschauen. Erstens nochmal Kali Vera Tiefenort. Eins der schönsten Stadien mindestens in Deutschland. Hast du das damals auch so empfunden oder hatte man da nicht so einen Blick für sowas?
Doch, hat man schon. Das war schon sehr angenehm, dort in diesen Stadien zu spielen. Und die Leute, die hatten ja nichts anderes. Die waren ja eigentlich in der Beziehung fantastisch. Die war wirklich einmal frei.
Und also dort hast du im Prinzip dein Studium begonnen. Vielleicht nochmal ein Blick nach Chemnitz 1970, 3 Jahre nachdem du den Meistertitel errangen hast, ist Chemnitz in die DDR-Liga abgestiegen. Man kam auch wieder zurück, alles klar, aber trotzdem, ja, also steht dieser Erfolg, also man konnte da nicht anknüpfen dran. Das kann man natürlich erklären mit dem, was du gesagt hast, hat wirklich mal eine Saison alles gepasst. Man könnte aber auch, wenn wir sagen, haben sich vielleicht manche auch auf dem Erfolg ausgeruht. Also ist einfach, ja, warst du beispielsweise einfach nicht zu ersetzen. Also es war halt schwer, dann das nochmal zu wiederholen.
Ja, ich möchte das nicht an einer Version festmachen. Das gibt's nicht. Dass jeder Spieler seine Leistung bringt, manchmal stärker, manchmal weniger, das ist klar. Aber dass es jetzt an mir lag, mein Freund, der Lienemann, der sagt zwar immer, weil du Arsch die Scheiße gemacht hast, sind wir immer mehr in Sumpf versunken wieder. Aber nee, das Ding ziehe ich mir nicht an.
Hattest du da noch einen Blick in die Richtung, was ist denn passiert in Chemnitz, dass es dann so schnell runterging?
Keine Ahnung. Ich sage immer wieder, wenn man heutzutage an den Stand ist, sage ich immer wieder, bist du dabei gewesen? Also das gibt's nicht, dass ich einfach eine Meinung habe. Nee, da muss man dabei sein.
Dann möchte ich gerne nochmal, bevor wir zur Wismut Gera kommen, das Thema Nationalmannschaft besprechen. Ich würde ja einfach mal unterstellen, wäre dieser Abend in Rumänien anders gelaufen oder andersrum, das ist vielleicht so ein bisschen blöd formuliert, hätten wir ein System gehabt, wo man erkennt, dass Menschen auch Fehler machen dürfen, dann wärst du auf jeden Fall in der Nationalmannschaft gewesen und sicherlich auch eine wichtige Säule. Denn du hast ja 3 Tage nach dem Europapokalspiel gegen Anderlecht in Weimar in der DDR-Nachwuchsnationalmannschaft gespielt, und zwar gegen Ungarn. War es dein einziges Spiel, ich glaube, ja?
Da ist ja die Scheiße passiert.
Genau, stimmt. Hast du Erinnerungen an dieses Spiel?
Ja, in Weimar, ja.
Wie muss ich mir Nachwuchsnationalmannschaft vorstellen? Ist das schon, also ich vermute, es ist was ganz Besonderes, ist da... Kommt man da vorher zusammen? Wie läuft das?
Das Einzige, genauso das System aufgebaut wie bei der A-Nationalmannschaft. Es ist ja dieser Nachwuchs, da denkt man ja, das sind mal die Spieler, die in 1, 2 oder 3 Jahren da den und den ersetzen können. Ja. Das ist ja eigentlich der Hintergrund von den Nachwuchsmannschaften. Ja. Und es sind ja auch Spieler dabei gewesen.
Hast du ein paar Namen?
Wenn ich ein Löwe war da dabei gewesen. Ja, war dann noch dabei gewesen. Ukro, der sagt zwar nichts, der ist dann aber auch untergegangen, aber den hat man ohne eigentlich einiges vorausgesagt. Aber das lag daran, dass er in Eisenhüttenstadt geblieben ist, weil Eisenhüttenstadt am meisten gezahlt haben. Die haben ja auch Prämien gezahlt, auch wenn du verloren hast. Ist so.
Deswegen wurden die in Cottbus nicht so gemocht, der Eisenhüttenstadt offensichtlich, weil man dort bessere Prämien zahlen konnte. Dann hast du das vorhin schon gesagt, dass du nach Kienbaum, glaube ich, 3-mal eingeladen wurdest vom DDR-Nationaltrainer zur sogenannten Lehrgang.
Ja.
Und habe ich es richtig verstanden, dass du ähnlich wie in Karl-Marx-Stadt Dieter Erler absichern solltest?
Ja, das waren so die Grundgedanken. Also Soch hat ja das gleiche System gespielt wie Bundesrepublik. Weil wenn Netzer Chef gespielt hat, war Wimmer, oder ich war der Wimmer dann. Also, und so kann man das weiter fortführen. Bei Uferrat, die haben wir auch so gespielt, da war dann, der von Mönchengladbach, Bonhoff, der hat dann die eine sogenannte Rolle gespielt, die Sechserrolle. Ja, und so hatte ich auch so die Gedanken gehabt, aber da weiß man auch nicht, ich kann so nicht sagen, warum ist der Soch einfach dann ruckzuck abgelöst worden? Keine Ahnung. Und dann ging es ja auch eine größere Zeit lang mit der Nationalmannschaft da auch nicht vorwärts. Ne? Die 2, die gemacht haben. Aber das war das Schönste, was ich bei diesem Lehrgang mitgekriegt habe. Da war der Linz aus Steinach. Kennen Sie das? Also Sie kennen den?
Ja.
Aber was da losgelassen
hat? Nein.
Da ist zum Karoli Soch gegangen. Da hat sich ja kein Blatt vor Mund genommen. Er hat gesagt, Karoli, ich will nicht mehr eingeladen werden. Ich will daheim bleiben. Bei meiner Frau, bei meinem Wald, bei meiner Mannschaft und bei meinem Bier. Wir haben gedopt. Der hat es öffentlich so gemacht, ne? Bei der Sitzung so. Ja. Und das werde ich nie vergessen.
Er ist dann offensichtlich auch nicht wieder eingeladen worden.
Der ist nie wieder eingeladen worden. Nee. Ja, die haben ja bloß ein Jahr die Rolle gespielt. Ne?
Das stimmt. Ja. Du hast schon gesagt, im Sommer 71 kam der Wechsel zu Gera. Wie es zustande gekommen ist, hast du erklärt. Du hast deinen Lebensmittelpunkt nach Gera verlegt. Das heißt, ich gehe davon aus, du hast hauptamtlich Fußball gespielt, nebenher noch studiert, um dort voranzukommen. Wie hast du das Umfeld hier in Gera wahrgenommen? Wismut Gera war immer ein Name. Die Zuschauer, die Stimmung in der Stadt, wie hast du das wahrgenommen?
Habe ich eigentlich kaum wahrgenommen. Als Einzige war eigentlich nur im Stadion die Fans oder die vor der Mannschaft getrüstert haben. Aber direkt in der Stadt so nicht. Außerdem, mein Hauptaugenmerk war immer, du musst was beruflich schaffen. Ich hatte ja gar nichts. Was nützt mir der Textilfahrer weiter? Oder habt ihr nie gearbeitet? Ne? So. Und da kam mir aber auch die BSG sehr zur Hilfe. Es kam 1970 unter anderem dieser Fußballbeschluss. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen, wo kurz mal alles tot gemacht worden ist. Wo unter anderem dann einige bekannte Spieler aufgehört haben, weil sie keine Kohle mehr gab. Auf das Bankau war Seehaus. Da gab es ja auch noch andere. Aber das ist dann ein Jahr später umso schlimmer geworden. Da gibt es dann, ja, na gut.
Wieso schlimmer geworden? Das habe ich nicht verstanden.
Nee, das ist dann noch besser geworden. Also ich sage jetzt einfach mal, statt 2000 Mark Grundgehalt gab es eben 2500. Ja. Beispiel, oder die Prämien sind auch dementsprechend explodiert. Ja. Aber also, ja, dann in Gera, wie gesagt, ich habe großen Wert drauf gelegt wegen Studium. Ich habe erst noch, wo ich hier in Gera schon gespielt habe, ein Jahr in Schmalkalden gemacht. Ich wollte unbedingt das Grundlagenstudium fertig haben. Ja. Und dann bin ich ja hier in Senftenberg, oder hier in Gera war ja die Klasse, aber in Senftenberg war ja die Schule, bin ich dann hier eingestiegen und habe dann das Ökonomiestudium, habe dann Ökonomie gemacht, habe das fertig gemacht. War mir dann auf der einen Seite, hat es mir zwar gedauert, Maschinenbau wäre besser gewesen. Und Schmalkalden war ja nicht ein Verein, sondern ein Studium in DFK Leipzig, das auf der anderen Seite anerkannt worden ist, wenn du da einen Abschluss gemacht hast. Ja. Und dann bin ich halt hier rumgetrottelt.
Ja, rumgetrottelt kann man nicht sagen. Du hast sehr lange hier für die BSG gespielt.
Ich habe noch länger gespielt.
Genau, aber wenn man die Zeit anschaut, dann hat man 74 mit dem Oberliga-erfahrenen Gerhard Hoppe, 75 mit Gerd Struppert, dann, man hat es lange Zeit, ja, war man immer in der Spitze, aber hat es eben nicht geschafft, aufzusteigen. Was fehlte letztendlich der Mannschaft?
Es fehlte der Mannschaft Leute, die Ahnung gehabt hätten vom Fußball. Und zwar, wenn wir mal ganz ehrlich sein, jetzt kann ich ja über Namen reden, für mich war Krebsschaden, wir hatten nie einen richtigen Torwart. Nie. Da können wir aufzählen, wie wir wollen. Bis wir sogar noch in Heinzelklaus zurückgeholt hatten. Und was man dann, na gut ist, aber auf der einen Seite waren wir ja froh, dass er mitgemacht hat. Aber wenn ich dran denke, Pfürzner-Peter war eine Bank als Rechtsverteidiger. Der Bogosalski-Klaus war für mich der beste Verteidiger hinten drin, Vorstopper. So. Dann war meine Position, kann man drüber denken, wie man will. Klimankanz war für mich ein absoluter Spitzenmann auf der linken Abwehrseite. So. Habe Gerhard hat ja eine gute Rolle da im Mittelfeld gespielt. Das war auch in Ordnung, aber wir hatten keinen Mittelstürmer. Für mich war Strobert Luft. Zu weg das Gleiche. Zuwick das Gleiche. Wie macht man denn links außen, Mensch? Mensch, wie macht man denn links außen? Ach, da war nur mal welche da. Novak hat. Der hatte mal zeitlang gespielt links außen. Ach, das war alles nix. Also wir hatten mit den Torhüter 4 Mann dabei. Das hätte nicht gereicht vor oben. Und wenn manche sagen, na, wenn du nicht gesperrt, also Krausband habe ich vergessen. Der hat ja auch eine gute Rolle gespielt auf der linken Seite. Wenn ihr zwei nicht gesperrt würden, da hätte das viel, viel anders ausgesehen. Es hätte ein bisschen anders ausgesehen. Aber ich gebe mit den Leuten, mit den 4, hätte ich auch keine Garantie gegeben, dass wir in der Oberliga bleiben.
Ein Name hast du noch vergessen, weil du jetzt gleich zum Aufstieg geschwungen bist. 1977 kam noch Harald Irmscher.
Da kommt dann später, ja. Ja.
Und der war ja letztendlich eine Grundlage, dann den Aufstieg auch zu schaffen. Ja. So. Aber wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, dieses Ergebnis, was dann in dem Jahr Oberliga erreicht wurde, war abzusehen, unabhängig von dir und Bernd Kraus, richtig?
Ja, ja.
Was war denn bei dir? War das der alte Grund? Also wurde gesagt, hier der Achim, der ist gesperrt, der darf auch nicht mehr, weil eigentlich hieß es doch, ist alles gut, oder? Ja. Die Wismut-Führung hat doch gesagt.
Das war ja das Schlimme. Das war ja das Schlimme. Die haben mich, so wie wir beide gegenüber sitzen, die haben mich rotzfrech angelogen. Rotzfrech. Auf das jetzt, ach, auf das der von der GD war, Freitag.
GD, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die diese Zeit nicht mitgemacht haben, für was steht GD?
Generaldirektion. Ja. Dann Muschitz war der größte Gangster. Also, da hat mit, ach Mensch, die Namen eher, die immer einfallen, vor dem, was ich gesagt habe, der Vorsitzende von der Rechtskommission ist.
Du hast gesagt, wir finden
ihn. Der fällt mir wieder ein.
Aber dann haben die ja dich belogen und letztendlich auch die ganze Mannschaft, oder?
Ja. Das war, eiskalt war das von denen.
Und die Hintergründe bei Bernd Kraus? Der war in Jena, wollte der nicht mehr, ne?
Der hatte in Jena gesagt,
stimmt.
Nee, ich will nicht mehr hier. So.
Und das darf man nicht sagen, offensichtlich.
Das darf man nicht sagen. Ja, das ist, da hat er einfach, was weiß ich, nicht richtig mehr trainiert oder die Spiele scheiße gemacht. Aber gut. Wer denkt denn sowas, ne? Also, ja. Ja, das war der nächste Schaden.
Also dieser Aufstieg, wie war denn der? Hast du da mitgefeiert? Wusstest du das dann schon zum, wann wusstest du denn?
Gedanken sind mir gekommen. Wir haben doch das Unentschieden hat ja gegen Böhlen gereicht. Und
Fernsehinterview.
Ja. Und auf einmal hieß es, ach, warum bist du nicht beim Fernsehinterview? Du bist der Kapitän, du hast ja 7 Jahre Kapitän gemacht. Wieso ist denn der Hoppe Gerhard da eingeladen worden? Und da habe ich gedacht, halt, hier stimmt was nicht. Das war das Einzige. Und dann, 2 Tage später, dann haben sie mich reinbestellt zur Wismut. Und dann haben sie gesagt, Achim, es tut uns leid, aber du darfst nicht spielen. Du darfst nicht spielen, Oberliga. Was machen wir mit dir? Da habe ich gesagt, wie soll ich denn jetzt sofort eine Entscheidung fällen? Dann muss ich schon mal in der Nacht drüber schlafen über alles.
Wie haben deine Mannschaftskollegen reagiert auf das?
Naja, das kann ich nicht sagen. Da haben viele das bedauert und die auf den Rücken geknallt, aber was sie untereinander gesprochen haben, das weiß ich nicht. Aber man muss auch noch ehrlich sagen, aber das wollen ja auch viele nicht wahrhaben. Es hieß ja auch immer, wenn ihr aufsteigt, ihr kriegt die gleichen Bedingungen wie Wismut Aue. So, was war's denn? Das hat doch schon hier gefehlt und so. Das war doch schon Krebs.
Warst du Parteimitglied? Nee, ne?
Nee. Das war auch mein Krieg, meine Scheiße. Ich war in der Schule bei den jungen Pionieren nicht. Ich war da hinterher nicht in der FDJ. Mich haben sie bearbeitet, dass ich in der Partei gehe, ob das jetzt bei Sport war. Und einer, der richtig eiskalt war und gesagt hat, nee, so geht das nicht. Der hat so viele Verdienste. Das war der Betriebsleiter von Schmierschau, der Hübner Günther. Der rief mich an und sagte, ach so, muss ich fix noch einführen, kam der nächste Krebsschaden. Hab gesagt, was soll ich schon machen? Wir würden gerne, dass du Mannschaftsleiter machst. Da hab ich gesagt, naja, daran habe ich kein Interesse. Trainer vielleicht, aber nicht, aber in Nachwuchs würde ich schon einen Trainer machen. Ja. Und dann haben sie mich aus dem Schacht gejagt. Und war ich beim Lewandowski. Da sagt er zu mir, also, dich rüst mir schon ein, du machst ab morgen Steiger. Da habe ich gesagt, Herr Lewandowski, ich habe gar keine Ahnung von Bergbau. Und soll ich Steiger machen? Soll den Kumpels unten was erzählen? Meh. Ja, sie machen Steiger, das wird schon alles. Bin ich einfach nicht auf Arbeit gegangen. Habe ich 2 Monate, auf Deutsch gesagt, gestreikt. Hab zwar mein Geld gekriegt, alles, aber. Und da rief mich der Hübner an. Sagt der Achim, ich habe eine klare Vorstellung. Da bin ich ein Haus in Schmirschau. Und da hat er mir das klar gemacht, sagt er. Den Weg, den Weg, den Weg. Und du wirst dann bei mir der Abteilungsleiter. Ja. Und da war ich der Chef von der Produktionslenkung und ich von der Arbeitsökonomie. Wir zwei waren nicht in der Partei. Auf dem Schacht in Schmirschau. Und ich hab das Ding da aber dann auch geleitet und richtig Kraft reingesteckt und hab das so alles gut gehandelt und gab keine Probleme. Ja, das war das. Und naja, dann bin ich noch bald zu lange Salzjahr gewechselt.
Genau. Hast du dann parallel, du warst nicht Assistenztrainer, wolltest du nicht sein, warst aber irgendwie trotzdem bei der Wismut noch tätig?
Achso, ja, ne, haben sie gesagt, machst du ein bisschen Manager, du kennst dich überall aus, du, wenn man irgendwo hinkommt, du kannst mit den Leuten reden, du weißt, wer das ist und so weiter. Mach doch da ein bisschen was. Da habe ich das gemacht. Okay. Bis dann dieser Hübner kam und hat gesagt, Achim, und da habe ich mir gesagt, halt, das ist auch schon mal ein Weg.
Deine fußballerische Laufbahn führte dich dann zu Landbau Bad Langsalza. Wenn ich es richtig gehört habe, bist du gependelt, in der Regel mit dem Lader und der Trabi blieb noch in der Garage, wenn ich das richtig gehört habe. Was verbindest du mit Landbau? Ich nehme an, ein Trainer mit großer fußballerischer Kompetenz?
Ja.
Ein Trägerbetrieb, der sehr wirtschaftlich gesund ist.
Super gesund. Ja, das kann man sagen. Ja, das war ja, ich habe das gar nicht eingerührt. Der Vorsitzende von der Rechtskommission Fußballverband, man denkt immer, wer dazuhört, ich erzähle Märchen. Benedix.
So, jetzt haben wir ihn wieder.
Benedix, jetzt haben wir ihn. Der hing bei Langsalza ein bisschen mit drinne. Aber heimlich alles, ne? Ja. Und der hat mit Muschitz Karten gespielt. Die haben Skat gespielt. Wer da noch dabei war, weiß ich nicht. Aber der Muschitz sind die zwei. Und der Benedix hat es über Muschitz eingereicht, hat gesagt, du, ich schick morgen mal, oder nächste Woche Montag war das, es war Montag, das weiß ich noch ganz genau, in Tröllitsch Rainer vorbei. Das war der Trainer von. Und tut er das so organisieren, der Tröllitsch wird mal erstmal mit euch reden und dass dann der Achim dabei ist. So. Naja. Und ich habe jetzt einfach meine Zeit, ich war um 11 bestellt, bin ich um 11 dann in der BSG. Und dann sehe ich einen Tröllitsch, Rainer. Dann haben wir uns schon eine, sag ich, Rainer, was ist denn los? Machst du Trainer, Jürgen Gera oder was? Nee, du wirst schon noch erfahren, was passieren soll. Naja, und dann kam sie mit der Sprache raus. Dann habe ich bin ja auch dann immer mehr ein bisschen brutaler geworden. Dann habe ich gesagt, ihr von der Wismut, ihr könnt sitzen bleiben. Oder beziehungsweise, Rainer, komm, wir gehen mal runter. Wir setzen ins Auto. Dann habe ich gesagt, ja, machen wir. Und hat der Rainer mir erzählt, was er vorhat und was los ist und was ich kriege. Ne? Naja, und da habe ich dann, nachdem ich mit meiner Frau gesprochen habe, habe ich gesagt, du, komm, wir machen dahin, ein Jahr. Und 5 sind es geworden.
Genau, und damit hast du dort sowohl Bezirksliga als auch DDR-Liga gespielt, ihr seid aufgestiegen. und dann eben zweimal, glaube ich, abgestiegen. Und nach dem zweiten Abstieg bist du nochmal kurz hierher gekehrt, glaube ich, für 12 Monate. Und hast dann aber nochmal gespielt. Wie kam denn das?
Ja, das ging immer ein Späthans. Der Späthans hat gesagt, was? Der muss wieder hierher. So. Na ja, da sind sie gekommen und dann bin ich halt hier. Aber das das war dann der Krebsschaden. Ich habe ein paar Spiele gespielt, konnte aber nicht an meine Leistung rankommen. Ich hatte nur Probleme hinten drin. Das war schlimm. Ich habe dann noch 2 Jahre gebraucht, bis ich das weggebracht habe. Durch Massagen und so weiter. Hm.
Und dann hast du im Sommer 1982 mit 38 Jahren offiziell aufgehört mit der Fußballerlaufbahn.
Das ging nicht mehr.
Ja.
Im Stillen wollte ich die 40 voll machen.
Okay. Ja. Und du warst ja während deiner Karriere frei von Verletzungen, kann man fast sagen.
Ja,
ne?
Ja.
Und dann aber, der Schluss war dann aufgrund.
Das war das.
Ja,
das und dann kam, da habe ich aber schon draußen Folgearbeit auf dem Schacht, dann kam, habe ich 2 Meniskusoperationen gehabt. Alles hinterher. Ja. Aber ich habe auch alles gut weggesteckt.
Du hast dann die Wende dahingehend ganz gut gemeistert, dass, glaube ich, Klaus Sommer bei dir beruflich eine wichtige Rolle spielt, ja, dass du für Raab Kerscher aktiv warst. Und
nicht Raab Kerscher, Kerscher.
Kerscher.
Ja.
Und hast damit die Zeit, wo viele mit großen Existenzängsten zu tun haben, hast du recht, kann man sagen, solide meistern können, weil du im Prinzip Anschluss gefunden hast. Im Fußballerischen hast du dich als Trainer, wenn ich es richtig gesehen habe, Gera 03?
Nee, Gera 03 nicht. Da war ich nicht. Ich höre hier. Na, also, oder hieß
wissen SV Gera dann.
SV Gera.
Gut, dann will ich das sofort streichen, dann ist das völlig falsch. Denn das.
Beim, wie hieß der?
Harthaus.
Bei dem war ich nicht.
Siehst du, das ist ein unverzeihlicher Fehler meinerseits. Entschuldigung. Silbitz-Grossen und TSV Westorte als Trainer, richtig?
Ja. Ja.
Westorte.
Angefangen habe ich in Zollenroda. In Zollenroda habe ich 6 Jahre gemacht. Die wollten auch nicht, ich habe gesagt, ich höre jetzt auf. 6 Jahre.
Wann hast du dort, wann warst
du? Sofort, wo ich aufgehört habe mit Fußballspielen, sind die rangekommen und haben. Und mir war das, also auf der Innenseite war ich froh. Ich habe gesagt, ich brauche noch hinterher was. Ja, ich hatte zwar die Schwierigkeiten, aber du musst dich noch ein bisschen mit bewegen, weißt du. Und als Trainer musst du ab und zu mal was vormachen können. Ne? Ja. Und dann habe ich, wie gesagt, 6 Jahre Zollenroda gemacht. Habe ich wieder das Ding runtergehauen. Da habe ich Zollenroda gemacht. Dann kam ich zurück, dann hat mich der Memmler Klaus als Talentetrainer eingestellt. Und da kam dann der Zubeck, der BSG-Vorsitzende von Eurodrink. Und der hat dann...
Elektronik.
Ja. Und dann habe ich... Na gut, da kannst du stundenlang Scheiße erzählen, was da los war. Dann habe ich Elektronik gemacht. Dann kam...
Die ja dann die neue Nummer 1 werden sollte.
Ja, ja. Ja, das... Da war auch alle...
Hat die Partei beschlossen,
ja.
87.
Ja. Über Nacht habe ich dann endlich mal ein privates Telefon gekriegt in Gera. Und zwar, wie hieß der Kreisvorsitzende? Heiland.
Mhm.
Heiland. Oh Gott, der hat es durchgeschult. An und da war alles da. Und die haben Geld gezahlt. Die haben Geld gezahlt für den Bezirksliga. Das kann ich gar nicht erzählen.
Ja, weil man die aufbauen wollte. Das ist die Wahrheit dahinter. Die Wismut sollte ja abgewickelt werden als Fußballclub. Ja. Ganz kurz nochmal, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen will. Du bist so grundsätzlich positiv kritisch, so würde ich dich beschreiben. Du bist nicht, da ist nicht überall Frust. Würdest du jetzt rückblickend sagen, überwiegt die Freude über das, was du erreichen konntest, nämlich einen Meistertitel in der DDR-Oberliga, was alles andere als selbstverständlich ist? Oder überwiegt der Frust, dass dir eine Karriere als Spitzenfußballer im DDR-Fußball und in der Nationalmannschaft verbaut wurde?
Das Letztere. Das ist schon der Frust. Denn ich habe ja dann mal die ganzen Stationen durchgekaut. Ein paar Jahre. Ich hätte mir das eigentlich viel schöner und einfacher vorstellen können. Ne? Aber so hat mich auf Deutsch gesagt schon angekotzt alles.
Mit Blick von heute, das ist immer ein bisschen einfach, wenn man da immer schlauer ist. Würdest du was anders machen?
Naja, Eigentlich war meine Rettung Sommer und Kärcher.
Nach der Wende, dass du dort...
Ja, ja, das war eigentlich meine Rettung. Aber auch durch meine Initiative und wie ich mich arrangiert habe, bin ich ja dann vom einfachen Verkäufer aufgestiegen, bin der Regionalleiter von Deutschland Ost geworden. Und dann kam der Höhepunkt, dann kam die Betriebsleitung von Kärcher und sagen, muss ich dazu sagen, der das vorher gemacht hat, wie in der Bundesliga, Vorletzter, Drittletzter oder Letzter. So, und dann, wo ich das übernommen habe, nach dem ersten Jahr lag er schon auf dem dritten Platz. Und zum Schluss die ganzen Jahre gab es ja nur einen Zweikampf zwischen Bayern Seppel und mir. Also der Bayern gemacht hat und ich Deutschland Ost. Und da kam dann, wie gesagt, Kärcher und hat gesagt, Arim, kannst du dir vorstellen, nach Stuttgart zu ziehen? Sag ich, nee, will ich nicht. Warum nicht? Wir haben vor, dich als Chef hier einzusetzen für Deutschland. Habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Ich habe eine bittere Lehre hinter mir. Und da habe ich denen erzählt, sofort nach der Wende, Berger ist Inbegriff, ja. Der Trainer.
Ja.
Mit denen hatte ich guten Kontakt, weil man in Leipzig Wohnung an Wohnung gewohnt hat. Und mit denen war es einmal frei.
Jörg Berger, ne?
Ja, Jörg Berger, ja. Und der rief mich an, gleich nach der Wende, was machst du denn? Ich sag, wieso noch nicht so richtig, was ich mache. Ich habe zwar hier ein Angebot von Kärcher, aber komm mal rüber. Bin ich nach Frankfurt gefahren. Er hat gesagt, du fährst morgen, hier hast du die Fahrkarten alles, fährst nach Aachen. Bleibst eine Woche in Aachen, übernimmst Alemannia Aachen. Da habe ich 3 Tage mit denen trainiert. Zum Schluss bin ich hingegangen zum Chef, habe gesagt, das wird nichts. Als Ossi so einen Verein zu übernehmen, und das haben ja einige andere gesagt, ob das der Matz ist, der Vogel Matz, oder der Male, wo ich den besucht habe in Kassel, das wird nichts. Wenn die sich durchstellen, du bist sofort nach 4-5 Spielen, schmeißt es hinaus. So. Da bin ich bei Kärcher gelandet. Und da hat mir gesagt, machst immer nebenbei hier so ein paar kleine Mannschaften. Dass du ein bisschen noch Spaß habe hast oder dass du in Bewegung bist.
Bei allem Frust finde ich trotzdem gut, wie positiv du trotzdem drüber redest, denn das, was dir passiert ist, glaube ich, das Schicksal ist vielen in unterschiedlichen Ausmaß passiert. Fakt ist, man sieht das an deiner Karriere, dass du ein sehr, sehr guter Fußballer warst und das Potenzial für viel hattest. Und das sind halt die Momente, wo man froh sein kann, in einem freiheitlichen Land zu leben. Arim, ganz vielen Dank, dass du uns deinen Werdegang gezeigt hast. Großen Respekt dafür. Alles Gute und Glück auf.
Glück auf und vielen Dank.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.